Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Special hier. Ein Special zum Praxishandbuch Social Media Recruiting, was in der vierten Auflage gerade erschienen ist und in der Zwischenzeit zum Standardwerk avancierte. Ich habe heute den sehr geschätzten Herausgeber Ralf Dannhäuser am Start. Er hat seine eigene Beratung On Connect, da wird er aber gleich selbst was zu sagen. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ralf, herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, mein lieber Gero, und die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Jo, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du beruflich so treibst und wie überhaupt damals die Idee für das Praxishandbuch Social Media Recruiting entstanden ist.
Also 2009 habe ich OnConnect gegründet. Wir machen Social Media Recruiting für mittelständische Unternehmen in der Größenordnung 20 Mitarbeiter bis 300, so haben wir uns positioniert. Und helfen eben unseren mittelständischen Kunden als verlängerte Werkbank auch im Bereich des Active Sourcings und im Recruiting und in der Personalauswahl am Ende. Das ist so der Kern, was wir tun. Und das zweite Hobby, das ist in der Tat das Praxishandbuch Social Media Recruiting. Sagt er ganz ehrlich, hätte nie dran geglaubt. Also wir haben schon dran geglaubt, dass es was Großes wird, aber dass es so ein Evergreen und Standardwerk wird, daran, ich glaube, hast du wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht, als wir 2012 das erste Mal Kontakt hatten, oder?
Ach, überhaupt nicht. Ich habe mich einfach über die Anfrage gefreut. Wie ist das überhaupt? Wie bist du damals überhaupt auf mich gekommen? Wir kannten uns ja gar nicht.
Nee, wir kannten uns nicht. Und da möchte ich die Frage beantworten, die du mir zuerst gestellt hast, nämlich, wie kam ich eigentlich auf die Idee mit dem Buch? Oft ist es so, Leute tragen irgendwelche Konzepte zur Verlage hin und sind dann enttäuscht, wenn es nicht abgedruckt wird. Und das ist die Vielzahl dieser Buchkonzepte, die es gibt. Bei uns war es andersrum. Der Springer Gabler Verlag, genauer gesagt eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, kam über LinkedIn oder Xing auf mich zu im Spätherbst 2012 und fragte mich: Du Ralf, du machst doch ganz viel mit Xing und LinkedIn und mit Recruiting und Marketing. Hättest du nicht Lust, da ein Buch irgendwie drüber zu schreiben? Da ist bei uns eine Lücke, da gibt's noch nichts. Das wäre doch klasse. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ja, du, ich mache mir mal Gedanken. Ich melde mich. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann über Xing möglicherweise über LinkedIn schreiben, aber es gibt da noch andere Kanäle, nämlich Twitter, wir haben Facebook, wir haben damals Google Plus gehabt, das gibt's ja heute schon gar nicht mehr, und noch viele andere und YouTube und so weiter. Und darüber habe ich keine Expertise. Also fragte ich im Netzwerk nach und mir gelang es innerhalb von 2-3 Tagen, 6 ganz bekannte Autoren in dem Bereich zu gewinnen. Und die wiederum haben wir weitere 6 Autoren empfohlen. Und da warst du jetzt mit dabei, also bei der Empfehlung von anderen Autoren, so nach dem Motto, hey, wenn du so die große Klammer und das große Ganze willst, dann sprich doch mal mit Gero Hesse. Und so kamen wir in Kontakt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt auch die vierte Auflage angucke, was du da aufs Tablett gezaubert hast, es ist schon richtig geil. Und ich bin sehr froh, dass wir den Kontakt jetzt schon über 8 Jahre haben.
Ja, mich freut das auch. Das macht auch Spaß. Und dadurch, dass das Buch so ein Erfolg geworden ist und immer mehr Autorinnen und Autoren ja dazugekommen sind, weil inzwischen die vierte Auflage hat ja weit über 800 Seiten. Und ich glaube, die erste Auflage, wie viel hatte die? 400? Irgendwie so.
Die hatte 400 und da sieht man eben schon die Entwicklung. Aber es sind natürlich auch Themen rausgefallen. Also es ist ja nicht so, dass wir bei jeder Auflage, die kommt so alle 2 bis 3 Jahre raus bisher, dass wir da einfach immer Themen dazu nehmen, sondern es sind Autoren rausgefallen, deren Themen nicht mehr aktuell war. Wir versuchen ja wirklich auch das aktuelle Zeitgeschehen damit aufzunehmen. Wir versuchen die wichtigsten Kanäle mit aufzunehmen. Und da muss man natürlich schon schauen, auch die wichtigsten Trends mit aufzunehmen, dass man da eben aktuell ist. Und die große Kunst an dem, ich sage immer, an dieser Gesamtorchestrierung, die ich da vornehmen muss, ist eben, alle im Zaum zu halten. Das heißt, inhaltlich wie auch von der Menge her, weil jeder, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du schreibst ja auch schon seit vielen Jahren. Man ist ja immer geneigt, eigentlich mehr zu schreiben, wie das man eigentlich darf oder soll. Und das dann aufs Wesentliche reduzieren, das ist die ganz große Kunst bei so einem Kompendium.
Das ist witzig. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe die vorgegebene Seitenanzahl dieses Mal noch nicht mal ganz ausgereizt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ja schon länger her. Ich habe das Anfang des Jahres geschrieben. Ich glaube, Abgabeschluss war Anfang Februar, wenn ich das richtig erinnere.
Ja. Und, aber das ist natürlich. Woran lag's?
Es war ja so ein Ausblick. Ne? Also mein Kapitel heißt ja, gestern war heute noch morgen. Und beschreibt eigentlich die Schnelllebigkeit dessen, was wir so tun und wie schnell sich alles entwickelt und wie Social Media Recruiting 2030 aussehen könnte anhand dreier Szenarien. Und natürlich, da könnte man ein eigenes Buch zuschreiben, aber für mich war es irgendwie relevant, überhaupt diese drei möglichen Szenarien einmal anzuskizzieren, weil ob sie dann wirklich sich genauso entwickeln, das ist ja eine andere Frage. Da muss man eher vielleicht einen Zukunftsforscher fragen. Ich fand, so als Gedankenspiel reichte das dann irgendwie aus. Und damit war auch erstmal alles gesagt. Man kann ja mal gucken, 2030, ob davon was wahr geworden ist. Aber was sind denn, wie viele Autoren gibt es denn? Hast du das mal gezählt im aktuellen Buch?
Ja, also wir unterscheiden ja zwischen den Co-Autoren, wo du dazu gehörst. Co-Autoren sind immer diejenigen, die ein eigenes geschlossenes Kapitel haben. Mit Referenzierung auch auf die Partnerkapitel. Da gibt es Kapitel mit zwei Autoren, zum Beispiel Caroline Junge und Nikolaus Reuter, die sich mit dem Thema Arbeitgeberbewertung beschäftigt haben, oder die Daniela Schicado mit mir, die Xing geschrieben hat, oder Barbara Bremer, die auch mit mir zum Beispiel Active Sourcing beschrieben hat. Aber in Gänze sind wir mit Professor Dr. Weitzel, der ja das Geleitwort, Vorwort geschrieben hat, 20 Autoren und Autorinnen. Dann gibt es Gastautoren, beispielsweise im Kapitel Trends für Recruiting. Nehmen wir mal der Oliver Reinsch von Connector, der das Thema Google for Jobs beleuchtet hat. Oder wir nehmen mal den Christoph Athanas von Meta-HR, der das Thema Cultural Fit zum Beispiel beleuchtet hat. Oder Andreas Dietes, kennt man ja von Talentwunder, der das Thema Database beleuchtet hat. Also da gibt es immer wieder auch Autoren, die jetzt, sagen wir mal, auf dem Buchdeckel nicht stattfinden, aber in den Kapiteln stattfinden. Und es gibt noch Interviewpartner, und das ist eine Fülle. Ich habe es mal durchgezählt. Wir kommen in Gänze auf über 100 handelnde Personen, die irgendwie irgendwo im Buch stattfinden. Und das ist wirklich eine ganze Menge, die da drin steckt.
Das ist ja dann schon fast unangenehm, wenn man auch Teil dieser Szene ist und dann nicht im Buch vorkommt. Also
vielleicht gibt es den einen oder anderen noch, und gibt es auf jeden Fall der, oder jetzt auch den Henner Knabenreich. Ich meine, ihr könnt jetzt viele Menschen nennen, die da sich verdient haben in den letzten Jahren im HR-Bereich, und liebe Freunde, Partner und Recruiter, seht's mal bitte alle nach, jetzt hier alle einzeln aufzuführen. Aber was ich sagen will, es ist, man kann fast sagen, das Who is Who der deutschen HR, Digital Recruiting oder Social Media Recruiter Szene, die ist da schon irgendwo vertreten. Oder wird man zitiert oder wie auch immer. Und ich hätte nie gedacht, dass es mir auch gelingt, wenn ich das so sagen darf, das alles so zusammenzuführen. Manchmal wird einem ja erst hinterher bewusst, was man tut. Und in dem Fall war es so.
Naja, das ist ja ein riesiger Dompteursjob. Ne? Ich war auch schon mal Herausgeber eines Buches, was allerdings einen deutlich geringeren Umfang hatte, und kann grob erahnen, was das für dich so an Stress bedeutet. Aber umso schöner auch, wenn das Werk dann endlich da liegt und man sich das Ganze anschauen kann. Und es ist unglaublich, was in der Zeit jetzt passiert ist. Ne? Also wir haben eben schon gesagt, dass man sieht das an dem Umfang. Ja. Man merkt aber auch, dass das Thema natürlich in Summe, so geht es mir zumindest, deutlich, deutlich, deutlich an Bedeutung gewonnen hat, und dass es auch viele Nachwuchskräfte gibt, die offensichtlich Lust auf HR und Recruiting haben inzwischen. Das war ja früher gar nicht unbedingt so, dass Personalarbeit so der heiße Scheiß war. Ich sag's mal ganz umgangssprachlich.
Ja, absolut.
Das hat sich aber schon verändert, oder wie nimmst du das wahr?
Also ich nehme das genauso wahr, wie du das gerade beschreibst. Und zum einen durch die Trainings, die ich früher gegeben habe in Unternehmen und auch für Personalberatungsfirmen, bin ja ziemlich rumgekommen in der Thematik noch so vor vier, fünf Jahren. Nee, ich nehme es an den Interviewanfragen und Diplom- und Masterarbeitsanfragen und an den Zitierungen nehme ich es wahr. Also es ist unglaublich, jetzt seit 3, 4, 5 Jahren darf ich mich ja mit dem Thema beschäftigen, dass da Anfragen kommen und immer mehr Leute brauchen irgendwo Infomaterial und Quellen, um das Thema zu beleuchten. Und daran sehe ich das einfach, das hat massiv zugenommen. Und wenn du auch mal den Markt an sich anguckst, wie viele Milliarden gedreht werden im Jahr für Ausgaben an Personalmarketing, Personalberatungen, wie sich die Anzahl von Headhuntern und Agenturen in den letzten Jahren verdoppelt hat, wie sich die Nutzerzahlen bei Xing und LinkedIn im Recruiting-Bereich bei den professionellen Lizenzen entwickelt hat. Das sind ja aber Tausenden von Leute da in dem Feld unterwegs. Und das Schlimme, und das ist jetzt auch gleich so ein bisschen der Appell an alle, die da eben unterwegs sind. Und wir haben ja, wie in der Versicherungsbranche oder in anderen Branchen, gibt's ja überall schwarze Schafe, die da unterwegs sind. Und ich ärgere mich dann persönlich auch immer drüber, wenn sich dann Kandidaten, und du bekommst es ja mit in den Gesprächen, sich auslassen über andere, völlig unzufrieden sind, unqualifiziert angesprochen werden, nicht informiert werden und die ganzen Hausaufgaben, die Fehler, die da alle gemacht werden, eben immer noch gemacht werden. Und das ist halt einfach ärgerlich, weil das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich das Wissen teile. Ich möchte in diesem Bereich die Welt ein Stück besser machen, weil wenn es alles so machen, du bist da ein großer Vorreiter, viele andere sind Vorreiter, wir sind da Vorreiter. Wenn es alles so machen würden, da gäbe es weniger Ärger, weniger Stress und die Firmen wären unterm Strich noch zufriedener. Das ist unterm Strich das, was ich in den letzten 7, 8, 9 Jahren wahrgenommen habe in den Trainings, in den Beratungen, bei den Besetzungen. Das sind immer wieder die gleichen Fehler, die gemacht werden.
Sag mal eine ganz, ganz andere Frage. Wie nimmst du denn eigentlich gerade diese ganze Corona-Situation wahr? Und vor allen Dingen, was glaubst du, welche Implikationen hat das auf dieses ganze Themenfeld Social Media Recruiting?
Also zunächst muss man mal sagen, für alle, die es ganz schwer getroffen hat, ist es bitter. Ob es jetzt persönlich, also gesundheitlich oder durch einen Verlust in der Verwandtschaft oder im Familienfreundeskreis. Das sind ja die ganz harten Schicksale, die da mitschwingen. Und jetzt reden wir mal über Firmen, denen es richtig dreckig geht. Ja, das bekommen wir ja auch mit in der Kundschaft teilweise. Das sind alles die ganz schlimmen das ganz schlimme Umfeld und die Dinge, die da mitschwingen durch das Corona. So, und jetzt reden wir über die positiven Dinge, nach denen du jetzt fragst, was HR betrifft. Also wir spüren einen unheimlich positiven Wandel und eine positive Sensibilisierung im Sinne von Digitalisierung. Also all die Themen, die du schon jahrelang machst und wir auch machen. Also Beispiel, als es Corona jetzt richtig ausbrach und der Lockdown kam, das war ja so Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März war das. Ich glaube Anfang März, Mitte März, glaube ich, war das. Da ging es ja auch darum, ja, wie machen wir das jetzt hier organisatorisch? Wir haben eins gemacht. Wir haben den zweiten Bildschirm hier abgebaut, haben den unter dem Arm gepackt und sind alle in dem Homeoffice verschwunden, haben das Telefon mitgenommen, das wir zu Hause eingestöpselt haben und haben ganz normal gearbeitet, wie wenn wir alle im Job wären, weil wir hatten diese Techniken. Das ganze Cloud-basierte haben wir schon vor 3 Jahren alle eingeführt. Das heißt, diese ganze Arbeitsweise, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, das hatten wir eigentlich schon alles so. Und in der Kundschaft haben wir es halt mitbekommen, dass da teilweise gar nichts da war. Und ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden war, Gero. Wir haben teilweise ja 1,5, 2 Monate von Kunden gar nichts mehr gehört, die völlig abgeschnitten waren von der Außenwelt, die erstmal die ganze Infrastruktur aufbauen mussten. Also Antwort auf deine Frage, ich nehme das Ganze eigentlich sehr positiv wahr. Du hast Kandidatentop erreicht, weil die meisten zu Hause waren im Homeoffice, der Chef saß nicht hinten dran. Du hast Bewerbungsgespräche in den ersten 2 Phasen digital und online geführt. Du hast teilweise Onboarding wurde digitalisiert. Also ich glaube, dass das Corona ein Riesentreiber war, um bei vielen Firmen das Digitalisierungsthema in HR auch prozessual unheimlich zu beschleunigen. Das war mein Eindruck und meine Wahrnehmung.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass dass wir gerade an so einem Tipping Point stehen, der HR in eine ganz andere Bedeutungshoheit bringen könnte, wenn die Personaler und Personalerinnen entsprechend mutig jetzt das Zepter in die Hand nehmen. ich bin mal gespannt, was passiert. Jetzt als Berater guckt man natürlich immer von der Seite aufs Spielfeld sozusagen. Aber ich war ja auch selber lange Jahre Teil einer solchen Organisation. Und ich glaube, das ist gerade eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man sozusagen Dinge neu gestalten möchte. Dann ist jetzt das Zeitfenster dafür da.
Vielleicht noch ein Satz dazu, eine Ergänzung. Also wir spüren jetzt, jetzt kommt ja gerade wieder die zweite Welle und rolle rückwärts, ja, das passiert ja jetzt gerade. Aber vor dieser zweiten Welle, bevor es jetzt wieder so Mini-Lockdowns gibt, haben wir jetzt schon bei der Kundschaft festgestellt, die wieder ganz normal gearbeitet haben und so weiter, dass jetzt diese liebgewonnenen Techniken weitergeführt werden. Also man nutzt praktisch das, was jetzt gut geklappt hat, als normal. Also es ist jetzt auf dem Niveau der Produktivität, es ist aus dem Kinderschuhen rausgewachsen, ist geübt, getestet und man hat es als lieb gewonnen und jetzt führt man das weiter. Das ist auch was wir gerade gut beobachten.
Ja, absolut. Also deshalb, das ist ganz spannend zu beobachten, wenn wir in 3-4 Jahren vielleicht über eine 5. Auflage reden, dann glaube ich, wird diese ganze Corona-Zäsur eine Rolle da drin spielen. Weil natürlich die Digitalisierung jetzt nochmal einen richtigen Schub bekommt und sich massiv entwickelt. Sag mal, lass uns doch mal kurz über dein Hauptgeschäft bei OnConnect sprechen. Du hast ja eben schon ein bisschen was zu der Kundenstruktur gesagt. Was beratet ihr da genau? Was macht ihr da? Klar, Social Media Recruiting, aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt so ein mittelständisches Unternehmen und würde sagen, ich muss da doch irgendwie auch mal unterwegs sein auf den Karrierenetzwerken. Unsere Karriere-Webseite ist nicht State of the Art. Kann ich dann mit euch in Kontakt treten oder wie läuft das?
Also für die Karriereseite selber nicht, aber die gucken wir uns natürlich an. Also in der Regel ist es so, es kommt jemand, also meistens auf Empfehlung um die Ecke und sagt, Mensch, Ihr OnConnect-Team hat hier einen Bombenjob gemacht, in der Hälfte der Zeit die passende Person gefunden. Wir haben Monate gebraucht, das hören wir ganz oft und völlig verzweifelt, falsche Kandidaten oder also nicht passende Kandidaten oder welche sind abgesprungen, weil sie 5 Angebote parallel. Nee, wir starten praktisch mit einer Bestandsaufnahme und gucken uns den Kunden an und bekommen meistens dann ja auch eine Ausschreibung, die gibt's ja irgendwo und dann bekommt man einen Suchauftrag, dann machen wir eine kleine Analyse, ist das Potenzial überhaupt vorhanden über unsere Kanäle und geben dann eine Einschätzung ab. Und gehen dann in ein ganz ausgefeiltes Briefing. Also unser Briefing hat übrigens über 50 Punkte, die wir mit Kunden durchgehen. Die meisten sind am Anfang immer erschlagen, denken, oh Gott, was wollen die alles von uns wissen? Aber ich sag dir, alles, was wir erfragen, sind Fragestellungen, die Kandidaten bewusst und unbewusst stellen. Also du weißt ja selber, wenn du in ein Gespräch reinkommst, hast du ja ein gewisser Wissensdurst. Manchmal traust du dich, die Fragen auch nicht zu stellen als Kandidat. Und wir klopfen da halt im Vorfeld schon ziemlich viel ab, um eben schon viel Wissen in verschiedenen Stufen zu platzieren. So, was uns aber auffällt, ich habe jetzt in all den Jahren, wo wir das betreiben, wir haben es, will man sagen, fast noch nie erlebt, eine Ausschreibung des Kunden 1:1 so zu nehmen, dass wir sagen, hey, cool, hier ist das Ding, wir legen los. Das ist eigentlich unmöglich, weil oft diese Arbeitgeberattraktivität, also auch das Thema Employer Branding, meistens gar nicht so gegeben ist. Jetzt gehen wir natürlich nicht her und fangen an, jetzt eine Karriereseite zu bauen. Ja, da hätten wir Partner. Ja, da müsste ich dich vielleicht dann auch mal anrufen und sagen, du Gero, könntet ihr da vielleicht auch mal helfen, in dem und dem Bereich da was Attraktives gestalten. Nee, das ist nicht unsere Arbeit, aber wir weisen darauf hin. Oder wir schauen uns auch die Arbeitgeberbewertung natürlich an, weil, stell dir vor, jetzt sind da schlechte Bewertungen drin. Wir hatten schon ganz oft den Fall, zum Beispiel auf Kununu. Ja? Und jetzt gehen wir ins Active Sourcing, haben Top-Kandidaten rausgefunden, haben denen eine super tolle Story verkauft. Wir holen die sogar von einer Passivität, eines Desinteresses sogar in die Interessentenrolle, in die Kandidatenrolle, sogar in die Bewerberrolle. Und dann kommt irgendwann eine E-Mail und da steht dann drin, hallo Herr Danuas, also das, was Sie mir alles hier geschickt haben, das klingt ja alles ganz toll, wenn ich mir aber Kununu durchlese, das passt ja vorne und hinten nicht. Und wir haben Beispiele, Gero, da steht wortwörtlich drin, also die von Ihnen hochgepriesene Fluktuation, Herr Danhäuser, das beschreiben die Mitarbeiter auf Kununu ganz anders. Und dann hast du diesen, das ist brutal, dann hast du diesen Zielkonflikt. Und das Schlimme ist, dass die, also mittlerweile sind ja mehr Firmen auch da präsent auf jetzt nehmen wir gerade mal Kununu als Marktführer. Und viele Firmen beobachten das gar nicht. Das heißt, also das
muss man sich gar nicht was über sie da.
Nee, überhaupt nicht. Das heißt, ein Employer Branding findet statt mit oder ohne dem Unternehmen. Das heißt, du kannst dich dem Thema eigentlich gar nicht verschließen. So, es machen wir vorne einen Bombenjob, weil wir das einfach gut können, ja, weil wir es jahrelang wirklich fein getuned haben, mit guten Rücklaufquoten, interessanten Kandidaten, und hinterher fallen dir die Kohlen aus der Lore hinten wieder raus, weil noch drin ist. Und das ist brutal, ja. Und da unterstützen, bearbeiten wir. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie kriegen wir die Löcher irgendwie geflickt, um dann das normale Tagesgeschäft ordentlich zu bestreiten. So, nehmen wir mal an, die Löcher sind geflickt. Dann legen wir los. Wir gucken dann, wer passt gut, machen die Vorauswahl, sprechen die Leute wertschätzend an, gehen in Vorgespräche, klären Wechselmotivation ab und unterbreiten dann unseren Kunden idealerweise 3, 4, 5 Kandidaten, wenn wir manchmal so viele überhaupt bekommen. Es gibt Engpassbereiche, gibt ein Beispiel Stuttgart, Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt. Da rennst du dir gerade die Hacken ab, weil die lieben Steuerberater natürlich seit Corona maximal zu tun haben. Davor haben sie schon viel zu tun gehabt. Aber wenn ich meinen Steuerberater höre, der sagt, bei gleichem Income doppelter Aufwand durch die ganzen Antragstellereien und weiß der Kuckuck was, dann kann ich mir schon vorstellen, wie es da losgeht. Also das ist enorm schwer und da musst du froh sein, dass du überhaupt da mal 1, 2, 3 Leute herbekommst. Und dann koordinieren wir auch den ganzen Ablauf, das Einladungsmanagement, die Leute bei der Stange halten und so weiter, bis wirklich zur Besetzung und in der Nachbetreuung, in der Probezeit auch noch. Also wirklich das große Programm. Das schätzen unsere Kunden sehr. Und führen sie auch teilweise in der, ich hatte jetzt kürzlich einen Vertriebsleiter besetzt mit einer großen Verantwortung Deutschland, mit vielen, vielen Millionen, die der da verantworten muss, mit vielen, vielen Mitarbeitern. Und da ging es dann auch um das Thema Personalauswahl. Also da auch haben wir super Expertise bei uns im Team, wenn es dann nachher darum geht, mit welchen Methoden findet man denn raus, was die Passung betrifft. Also du kennst es ja, du hast ja nachher ein paar Kandidaten, wo du sagst, hey, die wären eigentlich gut für uns. Aber wenn ich mir jetzt mal die Plus- und Minusliste angucke, die Plus sieht ganz toll aus, aber die Minusliste, da gibt es Punkte, die müssen wir entwickeln. Können wir das entwickeln? Zeitlich, personell, auch finanziell? Oder können wir es nicht entwickeln? Und wenn wir es nicht entwickeln können, ist es ein K.O.-Kriterium oder können wir damit leben? Ja? Und das muss man dann rausarbeiten und priorisieren. Ich versuche es jetzt nur mal ganz einfach, das ist hochkomplex, das alles zu machen, aber ich versuche es mal ganz einfach darzustellen. Und da versuchen wir eben den Kunden dann auf dieser Plus-Minus-Liste und mit den Potenzialen dann in der Reihenfolge, in der Priorisierung dann wirklich zu begleiten, dass wir dann nachher die beste Personalauswahl, wir sagen immer die beste Personalauswahl für das bestverfügbarste Potenzial. Also das muss man sich, ich wiederhole es nochmal, die beste Personalauswahl für das bestverfügbarste Personal, weil du kriegst immer nochmal einen besseren oder eine bessere. Aber die steckt irgendwo unter Vertrag, die kommt nicht raus oder will nicht raus, wie auch immer. Das heißt, irgendwo gehst du am Ende auch irgendwo kleine Kompromisse ein und da versuchen wir halt, das alles so hinzubekommen, dass sich beide Seiten nach am Ende richtig gut und wohl fühlen.
Ja. Was man sehr gut heraushören kann bei dem, was du erzählst, ist, was ich auch immer gerne predige und nicht müde werde, das zu betonen, wie die Dinge doch eng miteinander verwoben sind und zusammenhängen. Ne? Also man sieht halt, Recruiting ohne Employer Branding macht halt herzlich wenig Sinn. Genauso wie man Employer Branding natürlich eigentlich nur macht, um Recruiting und Retention sicherzustellen. Deswegen stört mich auch so, wenn nicht ganzheitlich gedacht wird und wenn das unterschiedliche Abteilungen und Teams sind und die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, dann passiert genau das, was du in der betrieblichen Praxis dann erlebst. Ne? Du aktivierst passive Kandidaten, die sind dann aktiv, fangen an, sich zu informieren und dann fangen die Probleme erst an. Also von daher glaube ich wirklich, dass man diese Themen ganzheitlich angehen muss.
Bis hin zum Thema, wenn ich das noch ganz kurz, noch ergänzen darf. Also wir haben ja mal diese 9 Erfolgsfaktoren definiert. Ich habe ja Kundenbefragungen gemacht, habe immer gefragt, hey, nach der Besetzung, was waren für euch eigentlich jetzt die Erfolgsfaktoren, dass ihr es besetzt habt? Ich habe über 5, 6 Jahre Recruiter befragt, als ich sie trainiert habe, hey, was waren eigentlich die Faktoren, dass ihr es besetzt habt oder nicht besetzt habt? Ich habe das gesammelt über viele Jahre und habe die am Ende mal münden lassen in 9 Keys, ja, warum das klappt. Und das fängt an, erstens mit dem Jobprofil. Ja, da geht's schon los. Checkt man eigentlich? Also ist da alles das drin, was man braucht, um das Jobprofil richtig zu befüllen? Dann das Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Da haben wir gerade drüber gelesen. Dann das interne Jobbriefing an sich. Dann die Optimierung der Stellenanzeigen, Kontakthürden senken. Also ich gebe dir mal einen Satz. Bitte bewerben Sie sich zum 30.06. mit all Ihren Unterlagen, Referenzen, Zeugnissen, maximal 5 Megabyte, mit Gehaltsangabe unter dieser E-Mail-Adresse. Ja, jetzt hast du in einem Satz 6 Hürden drin. Also das sind 6 Hürden, das muss man sich mal vorstellen. Was ist denn, wenn ich ein Kandidat bin, der die Firma cool findet, aber sagt, hey, um da ins Gespräch zu gehen, habe ich doch keinen Bock, jetzt hier das ganze Zeug hochzuladen. Dann bricht es noch 5-mal runter, weil das Bewerbermanagementsystem nicht funktioniert. Also du hörst es schon raus, das ist brutal. Dann komme ich zum 5. Punkt, Wertschätzung und positive Kandidatenerfahrung. Also wie gehe ich mit dem um? Habe ich einen gelüfteten Raum? Ist der Sitz noch warm vom Vorgänger? Steht Getränke? Ist es Verhörtechnik? Also du weißt, was ich meine. Dann das Thema Reaktionszeit, Prozesse, Zeitplanung. Also sprich, fließen die Infos zwischen den einzelnen Beteiligten? Habe ich die Info vom Fachbereich, dass jetzt der Entscheider 2 Wochen im Urlaub ist, also dass das Zeug nicht versandet? Halte ich die Kandidaten bei Laune? Halte ich die im Prozess und so weiter? Dann das Thema Arbeitsvertrag und Abschluss. Also oft ist ja dann am Schluss, wird es ja immer hektisch, ja, weil man dann feststellt, oh Gott, in 3 Tagen ist ja der 30. Und da ist ja die Kündigungsfrist. Jetzt müssen wir das ja alles noch hinkriegen. Das ist dann Hurra, Überraschung. Also das ist ja immer derselbe Ablauf. Und da gibt's halt viele Überraschungen. Da muss man halt auch ran. Dann wird taktiert. Und weißt du, was wir da oft erleben, Gero? Wir erleben, dass Chefs, und das finde ich immer ganz, ganz schlimm und es passiert ganz, ganz oft. Es wird im Gespräch was vereinbart, was nachher im Arbeitsvertrag gerne drinsteht.
Das macht direkt zu Anfang einen sehr guten Eindruck, ne?
Ja, das passiert aber ganz oft. Da kommt ja dann, der kann ja sagen, das haben wir vereinbart, das und das steht alles auf dem Zettel, dann kommt der Arbeitsvertrag, da ist eine riesen Enttäuschung. Und dann musst du den Kandidat erst wieder aus den Tiefen der Enttäuschung hochziehen, sagen, sieh, da ist sicherlich irgendwo ein Fehler passiert. Wir checken das ab für Sie und dann rufen wir da an und sagen, wir wollen mal probieren, ob wir den nicht etwas günstiger noch bekommen. Also das sind teilweise Methoden, wo ich denke, oh Leute, das können wir so nicht machen. Ganz schlimm. Komme ich zum 9. Punkt, professionelles Onboarding. Für die meisten ist ja der Besetzungsprozess erledigt, wenn die Unterschrift drunter ist. Nee, da beginnt er eigentlich erst, nämlich in der Integration des neuen Mitarbeiters im bestehenden Team. Und da gibt's eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Und die habe ich früher in meinem Angestelltenverhältnis sehr oft erlebt. Du führst da das Gespräch mit dem Chef und du findest den cool und du steigst wegen dem Chef auch ins Gespräch ein, weil ihn lernst du als erstes kennen, also der Personal oder Chef, je nachdem, mit wem du die Gespräche hattest. Ja. Und dann werden Dinge vereinbart, Erwartungshaltungen, Ziele formuliert, von denen weiß das Team womöglich nichts. So, dann erster Tag, du kommst, und bist dann mit dem Team zusammen, weil der Chef vielleicht gar nicht da ist. Und dann stellt sich in der ersten Woche was ganz anderes raus. Und dann sagen die Leute, ja, Moment mal, bei uns im Team läuft es so und so. Und dann bist du schon in dem Spagat zwischen dem, was alles vereinbart wurde am Anfang, um dich zu gewinnen, zwischen dem, wie es in der Praxis tatsächlich läuft. Und die erfolgreichen Firmen machen das so, dass sie gemeinsam einen Kickoff dann machen mit der neuen Mannschaft, mit dem Chef, die Erwartungshaltung klären. Wie wollen wir arbeiten? Was sind die gemeinsamen Ziele? Wie läuft es operativ? Wo ist der Getränkeautomat, die Kantine, die Toiletten und so weiter. Das sind jetzt so die Randthemen, aber du weißt, was ich meine. Und dann hört die Besetzung erst auf, wenn der integriert ist, wenn er weiß, wie er marschieren muss, wenn er produktiv wird, wenn er im Team angekommen ist. Und dann ist eigentlich die Stellenbesetzung am Ende erst getan. Und dann kommt der nächste Schritt, und zwar die Bindung. Dann bin ich in der Bindung und dann hast du den schönen Kreislauf von A bis Z und dann funktioniert es.
Jo, da sieht man, das ist deutlich komplexer, als man gemeinhin so denkt. Ne?
Absolut. Oder
teilweise in Fachbereichen auch anmerkt, wie wenig Verständnis für die Komplexität eines solchen Prozesses da ist, aber auch für die Wichtigkeit dieses Prozesses. Ja, wir könnten da, glaube ich, noch sehr lange drüber reden, aber ich habe noch einen Anschlag auf dich vor und eine Frage. Die ist im Vorfeld nicht vereinbart und mich interessiert aber trotzdem mal, weißt du eigentlich, wie oft das Praxishandbuch Social Media Recruiting im Laufe der Jahre überhaupt an den Mann oder an die Frau gegangen ist? Hast du da ein Gefühl für?
Ja, ich habe erstens mal kriege ich es ja reported vom Verlag an sich, und weiß, dass es also insgesamt 6-stellige Umsätze gemacht hat, seit es das Buch gibt, aber nicht bei mir im Geldbeutel. Also nicht, dass ihr denkt, ich sei hier jetzt Millionär.
Ja, ne? Das ist verdient als Autor oder Herausgeber. Da.
Du kennst, ja, das ist also die...
Abendessen gehen.
Ja, genau, die schwere Bürde des Herausgebers. Nee, so ist es ja nicht. Es gibt ja unheimlich viel Reputation. Also wenn ich auch sehe, auch die Co-Autoren, die da angefragt werden.
Wie oft steht das irgendwo im Regal?
Also wir müssten jetzt bei insgesamt, lassen wir reden, 1, 2, 3, 4, 5, ich schätze mal zwischen 5.000 und 6.000 Printexemplaren sein in der Zeit und Online-Zugriff über Springer Link über 700.000 in der Zeit. Also Springer Link bedient ja alle große Organisationen, Institute, Universitäten und weiß der Henker was nicht alles. Wo es praktisch so Generallizenzen gibt, da hat man insgesamt, die kann man abrufen, die Zahlen übrigens, die werden alle gemessen, über 700.000 Abrufe über alle. Und die gekauften E-Books, die sind deutlich weniger. Das ist übrigens auch eigentlich für mich eigentlich eine völlige Schizophrenie in dem Thema. Jetzt müsste man ja gemeinhin denken, ja, Digitalthema, die Leute kaufen E-Books. Ey, 95% Kaufprint. Es ist unglaublich. Ja. Die Leute machen Post-its rein, legen es auf den Schreibtisch. Es ist bei mir genauso. Ja. Also eine Erfolgsstory.
Sehr cool. So, und jetzt, wenn man weiß, dass in der gerade erschienenen vierten nagelneuen Auflage des über 800 Seiten umfassenden Praxishandbuchs Social Media Recruiting der Ladenpreis bei 67 Euro, wohlgemerkt für ein Buch, liegt, Printausgabe.
Oh, so teuer schon, ja, okay.
Er erzählt irgendwann mal, ich wiederhole das gerade nur, aber es ist ja mehr als wert. Ja. Dann lege ich jetzt direkt 2 von meinen Büchern, die ich bekomme, als Co-Autor in den Lostopf. Würdest du das matchen?
Mache ich. Also pass auf, ich lege da 3 dazu, dann haben wir doch super irgendwie knapp 300 Euro oder was.
Mhm, ist doch schön. Sehr, sehr cool. Also wer ein nagelneues, druckfrisches Praxishandbuch Social Media Recruiting vom Herausgeber Ralf Dannhäuser gewinnen möchte, der schickt bitte eine Mail an gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff Social Media Recruiting. Bitte deine Postadresse dazu schreiben und dann wünschen Ralf und ich an dieser Stelle ganz viel Glück. Wir sind die Glücksfeen und werden dann demnächst 5 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner auswählen. Ralf, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war wie immer sehr, sehr nett, sehr unterhaltsam und ich glaube auch an einigen Stellen sehr lehrreich für die Praxis, wie man auf welche neuen Punkte man im Recruiting-Prozess achten sollte. Haben wir vorher gar nicht abgesprochen, fand ich aber auch sehr interessant. Und ja, ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander zu tun haben. Jetzt drücke ich uns erstmal die Daumen, vor allen Dingen dir, dass das Buch auch der verdiente Erfolg wird, der dann rechtfertigt, dass du so viele Stunden da reingesteckt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast hier.
Du, ich sage auch vielen herzlichen Dank, hat mir irre viel Spaß gemacht und ich möchte dich beglückwünschen zu deinem, ja, ich will fast sagen Lebenswerk mit dem Saatkorn. Also à la Bonheur, was du da hochgezogen hast über all die Jahre, Nachhaltigkeit zählt und das sieht man bei dir, viel Herzblut, Energie und Leidenschaft. Vielen herzlichen Dank, lieber Gero.
Meine Güte, jetzt bin ich rot geworden. Also Ralf, bis bald, tschüss.
Ciao, ciao.